Herr de Maizière, Sie feiern heute den 79. Geburtstag. Wenn Sie sich jetzt so als Bürger dieses wiedervereinigten Deutschlands etwas wünschen dürften, wie das damals, als die Mauer fiel vor 30 Jahren, gelaufen ist, würden Sie sagen, es hätte etwas anders laufen müssen?
Na, es ist vor allen Dingen anders gelaufen, als ich gedacht habe. Ich habe damals gedacht, der Wiederaufbau Ostdeutschlands, der Infrastruktur, der Krankenhäuser, der Schulen und so weiter, wird viel länger dauern. Und das Verständnis der Deutschen miteinander wird sehr viel schneller gehen. Und wir haben feststellen müssen, es ist genau andersrum. Die Infrastruktur im Osten ist die modernste in Europa. Trotzdem erleben wir ein Gefühl der Zweitklassigkeit bei vielen Ostdeutschen und abgehängt sein. Und das ist also etwas, was mich bedrückt. Andererseits sage ich mir auch immer, Geschichte denkt nicht in Jahren, Geschichte denkt in Generationen. Die Ostdeutschen werden die Stiefel der DDR nicht so schnell los, wie wir gedacht haben. Prägt mehr, als man denkt. Die DDR war ja ein vormundschaftlicher Staat. Und ein vormundschaftlicher Staat hinterlässt Mündel. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, das wir hier haben, dass sie immer noch warten, da muss doch jemand uns sagen, wo es lang geht. Und daher ja auch die Vorliebe für solche Strukturen, die Führung versprechen und sowas nicht.
Sprechen Sie jetzt gerade an, wir steuern auf 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland zu. Die Umfragen sehen ganz gut aus für die AfD. Würden Sie sagen, das ist direkte Folge dessen, was Sie gerade beschrieben haben?
Ein bisschen ist auch Folge dieser vormundschaftlichen Situation, die ich beschrieben habe. Andererseits ist es auch Protest. Und jahrelang hat die Linke den Protest abgedeckt. Die ist ja also inzwischen etabliert und stellt Landräte und Bürgermeister und macht im Ganzen auch eine relativ vernünftige Politik. Und insofern bedient die AfD, was man das Ärgernis und wo man sich ausschimpfen kann und wo man andererseits sagt, wir sind eben die Besseren, wir sind die Deutschen und nicht Ausländer. Diese Xenophobie ist für mich also kaum nachvollziehbar, aber andererseits fehlt es im Osten auch an Übung, mit Ausländern umzugehen, mit anderen Kulturen umzugehen. Und das ist besonders in den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands ist ganz ausgeprägt. Ich versuche das mal an einem Beispiel klarzumachen. Nehmen Sie mal die Stadt Eisenhüttenstadt. Wenn da ein Kind geboren wurde, kam es in die Kinderkrippe vom Kombinat, wechselte in den Kindergarten vom Kombinat, ging in die Poliklinik vom Kombinat, fuhr im Sommer mit den Eltern in eine Ferieneinrichtung, die dem Kombinat gehörte, kam dann in die Betriebsschule und die Lehrwerkstatt. Also eigentlich waren nur noch kommunal und kirchlich der Friedhof. Das ist ganz schwer aufzuholen, wieder, dass die Leute sagen, ich will das machen oder jenes machen. In der DDR gab es eine Versicherung, die staatliche Versicherung. Wenn man sich versichern wollte, war es die. Jetzt müssen die Leute wählen zwischen 10 Versicherungen, die jeder behaupten, sie wären noch viel besser als die anderen. Und es ist, ich habe einen Freund in Prag und den habe ich vor einer Weile gefragt, sagt Peter, wie kommt es, dass die Menschen bei euch zufriedener sind als bei Ostdeutschland? Sagt er ganz einfach, wir vergleichen mit früher, ihr vergleicht immer noch mit Westen. Außerdem sagt er, wir ändern uns und ihr seid geändert worden.
Also wäre das dann sozusagen die direkte Folge dessen, dass man im Osten oft das Gefühl hat, man hat über unsere Köpfe hinweg entschieden, hinweg regiert?
Gucken Sie sich mal in den Hochschulen an, wer die Lehrstuhlinhaber sind und wer die Hilfsbremser sind. Wir haben ein paar ostdeutsche Landräte, aber darüber ist schon bald nichts mehr. Auch in der Bundesregierung ist ja Angela Merkel die einzige ostdeutsche Frau.
Naja, Franziska Giffey ist jetzt auch noch mit drin.
Das ist aber auch eine gute Wahl. Ich hoffe, dass ihr das mit ihrer Doktorarbeit nicht auf die Füße fällt. Aber an sich macht sie einen sehr angenehmen Eindruck. Pfiffig, frisch, weiß, was sie will. Ob sie Herrn Scholz dazu bewegt, kriegt alles zu finanzieren, was sie sich vorstellt. Eine andere Frage, aber dicke Bretter muss man eben langsam bohren.
Wenn ich jetzt nochmal zurückgucke, als die Mauer fiel, das war im November 89, dann sind Sie der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR geworden. Und das war dann zugleich auch der letzte Ministerpräsident der DDR. Mit wem haben Sie denn dann verhandelt, wie die Wiedervereinigung vor sich gehen soll? War das nur Bundeskanzler Kohl?
Weniger. Er war sehr stark orientiert auf die außenpolitische Einbettung dieses Prozesses und auf das Bild in der Geschichte. Das war ihm besonders wichtig. Die eigentliche Kernarbeit haben wir gemacht mit Wolfgang Schäuble, der damals Innenminister war und einen Arbeitsstab gebildet hat von lauter klugen Leuten. Wir haben damals gesagt, das ist also, was wir verabschieden, ist ein Gesellschaftsvertrag. Mit dem müssen wir alle hinterher leben. Es gab ja kein Beispiel dafür. Ich habe mir den Saarvertrag angesehen, 1956, 57. Da sind aber damals zwei systemgleiche Gebiete vereinigt worden. Wir mussten aber zwei unterschiedliche Systeme unter ein Dach kriegen. Und wir hatten eben 40, 45 Jahre ganz unterschiedliche Rechtsentwicklung. die ostdeutsche Recht war in manchen moderner. Nicht? Artikel 7 der 49er Verfassung steht drin, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle dem entgegenstehenden Rechtsvorschriften sind aufgehoben. Das war 49. In der Bundesrepublik ist in den 70er Jahren die Ungleichheiten aufgehoben worden. Bis dahin war der Mann der Verwalter des Vermögens der Ehefrau oder sowas nicht. Also für eine völlig unvorstellbare Situation und eigenes Konto war auch nicht möglich und Arbeitsvertrag musste der Mann unterschreiben. Das wäre in der DDR überhaupt nicht funktioniert.
Wobei da natürlich auch klar war, man brauchte die Arbeitskraft der Frauen. Das ist natürlich ein Hintergrund, ne?
Natürlich war das der Hintergrund. In Ostdeutschland kam auf jedes Produkt dreimal so viel menschliche Arbeit wie in der Bundesrepublik und der Landwirtschaft sogar dreieinhalbmal so viel. Notwendig war schon, aber die Frauen bezogen auch ihr Selbstwertgefühl aus dieser Tatsache. Ich habe ja auch als Anwalt Scheidungen betrieben. Da wurde nicht etwa um nachehelichen Unterhalt geklagt. Ich habe ja selber einen Beruf, muss ich nicht haben. Nach der Wiedervereinigung fiel es auf, dass die Frauen plötzlich keinen Unterhalt mehr hatten oder sowas. Das sind diese Dinge, die man so erst nachträglich merkt und die sie auch nicht ins Gesetz reinschreiben können. Recht kann ordnen, aber nicht heilen. Güte kann heilen und Verständnis.
Also was würden Sie sagen, ist dann damals bei den Verhandlungen gut gelaufen und was wäre so ein Beispiel dafür, dass es schlecht gelaufen ist?
Na, ich denke mal, wir hätten ein paar Dinge machen müssen, die symbolischen Charakter haben. Ich habe damals vorgeschlagen, am 2. Dezember waren ja die ersten gesamtdeutschen Wahlen und da wurde der 12. Deutsche Bundestag gewählt. Ich habe damals gesagt, es wäre besser, wenn wir uns sagen, wir wählen den ersten gesamtdeutschen Bundestag. Das hätte gar nichts gekostet. Nun, vielleicht ein paar Zettel anders. Aber dann wäre auch dem letzten Bayerischen Wald klar geworden, es geht um was anderes und um was Neues. Das war nicht durchzusetzen, das Selbstverständnis der Bundesrepublik war, wir sind der Erfolgreiche, ihr seid der nicht Erfolgreiche und dann machen wir es, wie wir es machen wollen. Selbst die, die dabei waren, sahen inzwischen, es wäre besser gewesen, wir hätten uns mit also ein paar Fragen beschäftigt. Und wir haben ja einen unglaublichen Elitenwechsel gehabt und die als Austausch kam, war nicht immer Elite. Wurde auch mancher weggelobt in Osten. Ich habe gesagt, Beamte, die noch keinen Haushalt gemacht haben, die brauche ich, habe ich genug. Ihr müsst mir einen Stadtkämmerer schicken, der weiß, wie man einen Stadthaushalt aufbaut und sowas nicht. Aber ich will nicht hart an ihm kommen. Eigentlich sage ich immer, die Tschechen und Slowaken sind auseinandergegangen. Jugoslawien ist zerborsten und bei uns redet doch keiner von Scheidung. Also im Gegenteil, wir sind doch froh, dass wir die Einigung haben. Und auch wenn ich meine Kinder und Enkel sehe, also die haben Chancen gehabt, die wir alle nicht hatten. Nicht diese Möglichkeit, sich die Welt anzueignen und dabei auch mal einen falschen Weg zu gehen und zwei Studien zu machen, wo man sagt, das erste war wohl nicht das Richtige. Das wäre in der DDR unmöglich gewesen. Zwei Studiengänge gab es überhaupt keine Frage. Dieses Maß an Selbstbestimmtheit oder Möglichkeit der Selbstbestimmtheit, das ist das, was der wirklich große Zugewinn als in die Einigung uns gebracht hat.